Hallo und herzlich willkommen zur 28. Folge unseres Podcasts Die Abweichler. Mein Name ist Ruven.
Und ich bin Jonas.
Und starten möchte ich mit einer kleinen Frage an dich, Jonas. Wir haben uns mal vor Wochen etwas vorgenommen. Kannst du dich daran erinnern, was das war?
Wir haben uns schon vieles vorgenommen.
Und haben vieles nicht umgesetzt. Jetzt konkret darauf bezogen, welche Themen wir im Podcast besprechen wollen.
Ja, dann weiß ich, glaube ich, was du meinst.
Was meine ich denn?
Dass wir, soweit es geht, die Covid-19-Pandemie und alles, was damit zu tun hat an politischen Maßnahmen, aus dem Podcast raushalten wollen thematisch.
Genau, das meinte ich. Und ich glaube, heute ist der Tag gekommen, wo wir mit uns den Vorsatz leider brechen müssen.
Ja, das kann gut sein.
Genau, also wenn wir auf die Woche zurückschauen oder auch auf die Wochen, die davor ins Land gestrichen sind, haben wir eines gesehen, die Inzidenz, an der wir uns eigentlich politisch nicht mehr so stark orientieren wollten, ist extrem in die Höhe geschossen und auch die Krankenhäuser sind immer voller geworden, gerade in den Bundesländern Sachsen und Bayern. Und jetzt in der Woche hat der Bundesrat und dann heute auch der erste Bundestag und dann der Bundesrat neue Corona-Maßnahmen beschlossen. Und neu daran ist, und das ist ja eigentlich schon seit Sommer so ein bisschen Maßgabe, dass wir uns nicht mehr so stark an der Inzidenz orientieren, sondern an der Hospitalisierungsrate. Und da gibt es jetzt drei Stufen, wonach dann die Länder gewisse Corona-Maßnahmen verabschieden können. Und grundsätzlich ist es ja schon so seit ein paar Tagen, paar Wochen, dass auch die Länder unabhängig jetzt von den Bund-Länder-Beratung eigene Corona-Maßnahmen mit auf den Weg gebracht haben. Das sind ja ungefähr gerade, dass wir zusehends an immer mehr Orten 2G haben. Und das ist jetzt auch so im Gesetz verabschiedet, dass das zukünftig ist, wenn eine Hospitalisierungsrate bei 3 liegt, gibt es 2G. Wenn die bei 6 liegt, dann auch noch 2G plus. Das heißt, auch Genesene und Geimpfte müssen sich testen. Und bei einer Rate von 9 ist es auch möglich, Kontaktbeschränkungen und Lockdown-artige Maßnahmen einzuführen. Das ist sozusagen der Corona-Fahrplan für den Winter. Hältst du den denn für einen grundsätzlich soliden Weg, um durch die vierte Welle zu kommen oder die vierte Welle zu brechen?
Das wird man sehen, das will ich jetzt noch gar nicht beurteilen. Ich finde, was man erstmal beurteilen kann und auch sollte, ist, dass es wieder einmal so ist, dass wir sehenden Auges in eine Situation reingeraten, in der dann Schnellschüsse nötig werden und vielleicht nicht so ganz durchdachte Maßnahmen. Denn was wir momentan erleben, also die sogenannte vierte Welle, aber auch, dass der Winter jetzt wieder begleitet wird von sehr hohen Inzidenzen und hohen Hospitalisierungsraten und wir gleichzeitig eine schleppende Impfquote haben nur in Deutschland. Das war ja alles im Sommer eigentlich schon absehbar. Also als man schon im Sommer gemerkt hat, dass sich das Impftempo verlangsamt, dass es nicht mehr so weit über die 60% weitergeht, sondern eher ins Stocken gerät. Damals hätte man ja schon viel mehr Maßnahmen ergreifen können. Und auch, dass jetzt plötzlich alle Leute sich boostern lassen sollen und es quasi zur Bedingung wird, dass man noch als geimpft zählt, wenn man nur dann, wenn man die dritte Impfung, also diese Booster-Impfung sich auch holt. Das kam aus meiner Sicht auch sehr überraschend und sehr plötzlich. Das hätte man ja auch irgendwie mal ein bisschen länger planen können. Es ist ja nicht so, dass es niemanden gab, der gesagt hat, wir müssen uns auf sowas vorbereiten, solche Szenarien kommen. Wo man übrigens auch sagen muss, in aller Ehrenrettung, das hat zum Beispiel auch Helge Braun schon gesagt im Sommer. Das finde ich, muss man jetzt auch gar nicht unbedingt nur den handelnden Personen ankreiden, sondern die haben ja schon auch gesagt, es ist nur wieder mal nichts passiert und sind keine Taten auf die Worte gefolgt. Und das ist schon sehr merkwürdig und lässt sich eigentlich nur damit erklären, dass wir eben momentan einen Regierungswechsel haben, dass Wahlkampf war und dass es momentan nur noch eine geschäftsführende Regierung gibt und noch keine wirklich handlungsfähige.
Ja, ich finde, du sprichst da zwei relevante Punkte an. Das eine ist der Aspekt des Boosterns, wo ich auch im Sommer das Gefühl hatte, dass der Eindruck vermittelt wurde, das ist nicht für alle geimpften Personen relevant, sondern möglicherweise für die sehr betagten Altersgruppen. Und das hat sich innerhalb der letzten ein, zwei Wochen komplett gedreht. Das ist jetzt im Grunde Ziel ist, dass alle Menschen sich boostern lassen. Und da hat man dann halt politisch ganz klar auch Entscheidungen getroffen, die dem zuwiderlaufen, also dass man Impfzentren zumacht etc. Das sind sicher große Versäumnisse von der Politik. Wo ich natürlich, und das ist, finde ich, auch irgendwo gerade das Thema der letzten Woche, eine Problematik sehe, ist natürlich, du hast es angesprochen, dass die Impfquote, die stockt seit Wochen, wenn nicht gar seit Monaten.
Ja, schon seit dem Sommer eigentlich.
Wahrscheinlich,
ja,
schon seit Sommer. Und was sind da die richtigen Schritte, um Menschen zur Impfung zu bewegen. Und darum geht ja auch die Politik. Und da sind wir nicht nur als, wir sind nicht nur die handelnden Politiker und Politikerinnen gescheitert, sondern wir auch als Gesellschaft haben es irgendwie nicht hingekriegt, dass notwendigerweise sich mehr Leute haben impfen lassen.
Was ist aus deiner Sicht der Grund dafür?
Boah, das ist jetzt eine super schwierige Frage. Ich glaube, das lässt sich in der letzten Konsequenz aber auch nicht auflösen. Bei so einem Megathema und bei so einem Megathema wie Corona, in einer Zeit auch mit Fake News etc., dass da auch falsche Bilder über eine Impfung in Umlauf geraten, ich glaube, das ist dann schon fast der normale Lauf der Dinge in der heutigen Zeit. Aber gleichzeitig kann ich mir auch vorstellen, dass da ein falsches Bild drüber suggeriert wird, wie stark der Freiheitseingriff einer Impfung eigentlich ist. Also ja, ich sehe den Punkt, das ist ein negatives Abwehrrecht gegen den Staat, dass man nicht sich impfen lassen möchte. Aber das hat sich so sehr hochgesteigert in der Debatte, was für eine Symbolik da drin steckt, dass auch Menschen, die vielleicht sich sonst unter Umständen geimpft hätten, wenn sie gute Argumente an die Hand bekommen haben, jetzt irrational agieren, weil sie da die Dinge in den falschen Hals bekommen.
Aber das wäre ja was für alle Länder, zumindest mal der westlichen industrialisierten Welt, gleich gelten würde. Denn das Problem Fake News und Vertrauensverlust in den Staat ist ja kein Problem, was auf Deutschland oder den deutschsprachigen Raum begrenzt ist. Und in vielen anderen Ländern sehen wir das ja genau nicht. Also in Portugal oder in Spanien haben wir ja unglaublich hohe Impfquoten. Was ist denn da besser, was hat da besser funktioniert?
Da kann ich überhaupt nicht beurteilen, was da gelaufen ist und was nicht gelaufen ist. Ob es da vielleicht auch was eine Impfpflicht gab, das kann ich überhaupt nicht beurteilen. Das ist jetzt nichts, was ich jetzt hier in die Arena werfen müsste, was jetzt irgendwie besser gewesen wäre. Aber ich glaube, zurzeit erzeugt der Druck, der ja zumindest medial und politisch auf Nicht-Geimpfte gemacht wird, eher eine Gegenreaktion, die eigentlich nicht intendiert ist. Also, dass Leute sich vielleicht noch mehr zurückziehen und sich erst recht nicht impfen lassen wollen. Also, ich glaube, wir sind jetzt in so einer verfahrenen Situation, dass wir mit dem, wie wir jetzt agiert haben, auf jeden Fall die Leute nicht zur Impfung bekommen haben. Ich jetzt aber auch nicht wüsste, wie wir sie jetzt dazu bewegen könnten. Außer über eine Pflicht vielleicht. Obwohl ich das politisch doch für ein blödes Signal halten würde.
Da würde ich aber dagegen halten, dass die meisten Stimmen, die man zumindest mal jetzt in Nachrichten oder in Medienbeiträgen, in Zeitungen, sonst wo es noch mitkriegt, von Leuten, die sich jetzt das erste Mal impfen lassen, dass es da immer heißt, warum haben sie sich noch nicht impfen lassen, warum machen sie das jetzt? Ja, ich wollte mich eigentlich nicht impfen lassen, aber mittlerweile kommt man ja nirgends mehr rein. Das heißt, dann würde ich sagen, dann funktioniert der Druck ja schon. Also dann ist es ja schon so, dass die Hauptmotivation für Leute, sich jetzt impfen zu lassen, zumindest bei vielen jungen Leuten ist, naja, sonst kann ich nicht mehr am gesellschaftlichen Leben teilhaben, deswegen mache ich das jetzt, aber eigentlich würde ich es nicht machen. Genau, dann funktioniert ja die Druckstrategie.
Das ist die Frage, ob wer da jetzt sozusagen recht hat, das wird in den nächsten Wochen zeigen, inwiefern das, was jetzt auf den Weg gebracht ist mit 2G-Regelungen, die in manchen Ländern schon länger laufen, tatsächlich zum substanziellen Anstieg führen. Das kann natürlich sein. Sowas wurde ja so ein bisschen auch für Österreich gesagt, so die Schnitzelpanik, glaube ich, die da ausgerufen wurde. Das kann mal möglicherweise sein, aber im Grunde wurde ja subtil schon immer auf Ungeimpfte Druck ausgeübt, seit die Impfkampagne läuft.
Ja, gar nicht mal so subtil, würde ich ehrlicherweise sagen. Wir hatten ja jetzt schon mal kurz angeschnitten im Fall Kimmich, wo ich gesagt habe, dass mich das stört, dass er so aus meiner Sicht schon an den Pranger gestellt wird und auch so hart damit konfrontiert wird. Das geht jetzt ein bisschen so, auch wenn ich das überhaupt nicht will, aber es geht ein bisschen in die Richtung, was Richard David Precht gesagt hat, dass der Druck, der auf Ungeimpfte ausgeübt wird, sehr hart ist. Und ich würde das auch so sehen. Ich finde es gar nicht unbedingt schlimm. Also ich würde aber die Analyse teilen, dass der Druck momentan sehr, sehr stark ist auf Leute, die sich noch nicht haben impfen lassen. Meine Analyse wäre aber eher, dass ich das problematisch finde, dass wir als Gesellschaft beziehungsweise die Entscheidungsträgerinnen in Deutschland in der Politik es immer so gestalten, dass man möglichst an Eigenverantwortung appelliert, dass man immer sagt, wir überlassen allen Personen selber die Entscheidung. Aber es ist natürlich, es muss Anreize geben, es muss hier und da ein bisschen subtilen Druck geben, ein bisschen finanziellen Druck geben, damit man dann die Entscheidung trifft, die eigentlich die politischen EntscheidungsträgerInnen selber haben wollen. Und das finde ich einen sehr problematischen Politikansatz. Denn was mein Problem ist, ist, ich glaube nicht, dass so solche Probleme wie wir haben zu wenig Leute, die sich impfen lassen und wir haben eine Pandemie, die Menschenleben kostet, mit der wir Herr werden müssen, die müssen wir lösen. Oder zum Beispiel auch die globale Klimakrise, Ungleichheiten im Kapitalismus. Das lässt sich nicht lösen über individuelle Konsum Ansprüche, indem man sagt, das entscheidet ihr alle mal schön selber, ihr habt ja selber die freie Entscheidung, wenn ihr ethisch korrekt konsumiert, wenn ihr vernünftig nach Klimamaßstäben konsumiert, dann können wir das alles lösen, sondern es geht eigentlich nur über harte staatliche Eingriffe, um das System in die Schranken zu weisen. Ansonsten ist das System zu mächtig und ansonsten ist auch die Macht der Individuen zu gering und auch gleichzeitig zu viel Druck aus meiner Sicht auf Individuen. Und wie man jetzt ja sieht beim Impfen zum Beispiel, funktioniert es ja einfach auch nicht. Also man muss einfach sagen, der Ansatz, die Entscheidung, ob man sich impfen lassen will oder nicht, jede einzelne Person individuell zu überlassen, ist gescheitert. Das kann man gut oder schlecht finden, man kann sagen, das hätten wir gar nicht gebraucht oder sonst was, aber es ist einfach so, de facto ist es gescheitert. Also es hat nicht funktioniert. Das heißt, wenn man das erreichen will, dass man die Pandemie in den Griff kriegen möchte über die Impfung, dann muss man einen anderen Ansatz wählen. Und was man von vornherein gemacht hat, ist, man hat ausgeschlossen, dass es eine Impfpflicht gibt.
Genau, kann man rückblickend sagen, das mag möglicherweise ein Fehler gewesen sein. Aber das, was du ansprichst, das sind ja Dinge, die stehen dann so in so einem gewissen Grad im Konflikt zu den Grundfesten sozusagen auch unseres Rechtsstaates. Oder zumindest in der Auffassung, so wie es gelebt wird. Also da ist sicher Interpretationsspielraum, aber die individuelle Freiheit wird natürlich sehr, sehr hoch gehalten. Und die individuelle Konsum- und Lebensentscheidung, darauf basiert ja sehr, sehr viel bei uns im Staat. Und das müsste man natürlich dann zukünftig in Frage stellen. Und du hast die Klimakrise angesprochen. Da ist möglicherweise auch das nur über staatliche Regulierung und Regeln zu schaffen. Aber da müssten wir substanziell was an der Grundkonstitution unseres gesellschaftlichen Zusammenlebens ändern. Und da, und das hat jetzt die Corona-Pandemie gut gezeigt, wenn wir uns nur aufs Impfen schauen, hat das natürlich mit individueller Entscheidung nicht geklappt. Und das ist natürlich jetzt zukünftig wahrscheinlich auch noch das Problem. Und die Frage ist natürlich, schaffen wir sowas wie Solidarität über Freiwilligkeit oder braucht es dann klare Regeln und vielleicht Verbote und Gesetze?
Naja, die Frage ist ja, wir haben ja schon eine Impfpflicht bei Mumps, Masern, Röteln, oder? Die wurde doch jetzt erst neulich eingeführt.
Kurz vor Corona gab es
genau.
Sie für Mars.
Das,
Masern.
Ja, genau. Wo man auch mal sagen muss, ne, so ganz grundsätzlich, so politische Systeme, die vermeintlich nicht viel miteinander zu tun haben, wie die USA und die DDR, haben auf ihre eigene Weise jeweils eine Impfpflicht. Also in der DDR gab es eine Impfpflicht für Mumps, Masern, Röteln. In den USA ist es an vielen Hochschulen ganz normal, dass du dich nicht einschreiben kannst, wenn du nicht einen Nachweis darüber lieferst, dass du gegen Mumps, Masern und Röteln geimpft bist. Wie es auch in vielen Kitas ist und wie wir es jetzt ja eben in Deutschland auch haben. Das heißt, ich würde das sehr gerne eigentlich wegholen von so einer ideologischen Ebene, ob das jetzt ein gutes, ein schlechtes Staatsverständnis ist, was man den Menschen zumutet oder nicht, sondern eher ist es eine sinnvolle Policy-Entscheidung, ja oder nein. Und ich würde sagen, das, was wir bisher alles gesehen haben in der Vergangenheit, deutet eher darauf hin, dass es Sinn macht, in gewissen Bereichen sowas wie eine Impfpflicht einzuführen, um eben den Gesundheitsschutz der gesamten Gesellschaft voranzustellen und diejenigen zu schützen, die sich selber nicht impfen lassen können und die möglicherweise auch von so einer Erkrankung viel, viel heftiger betroffen wären.
Ja, aber da steckt ja schon auch eine Wertvorstellung drin, also dass du davon ausgehst, dass wir eine Verantwortung als Gesellschaft für Menschen haben, die sich nicht selber schützen lassen können. Und dann ist es ja zum gewissen Grad schon eine ideologische Entscheidung oder eine ideologische Fragestellung, dass wir, bevor wir uns darauf festlegen, wie wir Corona-Schutzmaßnahmen einleiten, darüber uns gesellschaftlich klar werden müssen und gucken müssen, gibt es da einen Wertkonflikt? Darüber wollen wir tatsächlich Schutz haben oder nicht. Und da würde ich sagen, gibt es politische Stimmen, die meinen, der ist nicht in der Weise notwendig. Und dann sind wir in einem politischen Konflikt. Und dann ist es aus meiner Sicht nicht nur eine reine Policy-Entscheidung, wie erreichen wir ein gegebenes Ziel, sondern die Frage, die zunächst ansteht, ist, wollen wir das politisch erreichen?
Nee, das sehe ich anders. Das sehe ich wirklich anders, weil ich nämlich nicht glaube, dass es so eine fundamentale Entscheidung ist, sondern für mich geht es wirklich nur in diesem einen konkreten Fall darum. Ich will keine Grundsatzentscheidung dafür treffen. Und in konkreten Einzelfällen haben wir diese Entscheidung schon in ganz vielen Fällen getroffen. Also in allen Fällen, die irgendwie den Gesundheitsschutz beeinträchtigen oder zum Beispiel den Straßenverkehr oder wie wir generell unser Zusammenleben regeln, haben wir diese Einschränkungen überall.
Genau, weil darüber dann in einer politischen Auseinandersetzung oder meinetwegen auch durch politischen Zwang ein geteilter Wertekonsens etabliert wurde. Und den sehe ich jetzt zurzeit bei Corona eben nicht gegeben. Da glaube ich, es gibt genug Menschen in der Bevölkerung, die sagen, nein, ich bin nicht bereit, mich in der Weise einzuschränken, weil möglicherweise vulnerable Gruppen darunter leiden.
So wie es zum Beispiel auch beim Rauchverbot schon war und bei der Anschnallpflicht.
Genau.
Ja, aber genau, aber trotzdem wurde es ja eingeführt.
Genau.
Und trotzdem haben wir es ja darauf geeinigt, gesellschaftlich.
Genau, aber erst im Nachhinein. Und deswegen, dass wir gerade diesen Konflikt da haben, den kann man gut oder schlecht, man kann sagen, man steht politisch auf der Seite oder teilt die Sorgfaltspflicht, aber dass da ein Konflikt da ist, das ist ja
Ja, ich sage ja nicht, dass kein Konflikt da ist. Ich sage nur, ich würde es gerne runterholen von dieser übergeordneten Metaebene, auf der immer diskutiert wird, dass das eine Grundsatzentscheidung darüber sei, wie man gesellschaftliches Zusammenleben organisiert. Denn das sehe ich einfach nicht, sondern das ist eine Entscheidung jetzt, Einzelfall, der wir eine Entscheidung treffen müssen. Genauso wie auch die Masernimpfung ein Einzelfall war oder wie die Anschnallpflicht ein Einzelfall ist oder das Rauchverbot. Das sind ja keine Sachen, wo man sagt, wir treffen jetzt hier die Entscheidung und ab jetzt läuft alles in diese Richtung.
Nein, darauf wollte ich auch gar nicht noch, das finde ich auch zu simpel zu sagen, da werden jetzt alle Toren geöffnet und dann zukünftig werden wir ganz viele staatliche Zwangsmaßnahmen. Das meine ich nicht, aber trotzdem, jede politische Entscheidung basiert auf einer gewissen Wertvorstellung. So, das finde ich, darf man nicht zur Seite lassen.
Ja, klar, aber das ändert ja nichts daran, dass du trotzdem in diesem einzelnen Fall einfach eine Entscheidung treffen musst. Also bist du für eine Impfpflicht oder nicht zum Beispiel? Oder willst du überhaupt, dass die Impfquote möglichst hoch ist? Ist das dein Ziel in der Pandemiebekämpfung oder nicht?
Ja.
Ja, okay, genau. Und wenn du das willst, darauf haben wir uns ja eigentlich geeinigt. Das ist ja eigentlich schon gesamtgesellschaftlich unser Ziel. Also wir wollen ja eigentlich, dass die Impfquote möglichst hoch ist.
Genau, das will ich auch sagen.
Das ist, würde ich behaupten, gesellschaftlicher Konsens. Das heißt jetzt die Frage, wie erreichen wir das? Und da würde ich sagen, ist eine Impfpflicht zum Beispiel ein geeignetes Kriterium, um da hinzukommen. Oder eine geeignete Maßnahme, kein Kriterium.
Genau, aber dann bist du an dem Punkt zu sagen, es gibt diesen Konsens, den ich auch in weiten Teilen auf jeden Fall sehe. Weitens ein Konsens, dass wir eine höhere Impfquote brauchen. Und über die Maßnahmen, über die wird dann ja auch gestritten. Und dann gibt's, glaube ich, zwei parallele Diskussions- oder Diskursstränge. Die einen, die tatsächlich dann darüber diskutieren, wollen wir diesen Schutz, wollen wir die Impfquote wirklich hochbringen? Und da muss man extrem auf Grundsatzdebatten runtergehen. Und ob die jetzt gut ist oder schlecht, ist da dahingestellt. Und dann gleichzeitig findet eine Debatte statt, wie erreichen wir eine höhere Impfquote? So. Das sind ja zwei verschiedene Diskursstränge. Und bei dem letzteren, da bin ich dann auch bei dir sagen, dann ist es dann eine Policy-Entscheidung. Dann muss man gucken, was sind da die besten Maßnahmen, um da hinzukommen. Und dann kann man über eine Impfpflicht diskutieren. Möglicherweise, ja.
Ja, ich würde sagen sogar, wir kommen eigentlich gar nicht mehr dran vorbei. Also, ansonsten müssen wir das Ziel aufgeben, möglichst viele Leute zu impfen. Also das wäre die Alternative. Du hast momentan ja eigentlich nur die Alternative, wir wollen möglichst viele Leute in der Bevölkerung haben, die geimpft sind. Da müssen wir uns irgendwas überlegen, wie wir da hinkommen. Oder wir wollen das nicht mehr und überlegen uns irgendwas anderes. Was eigentlich dann nur noch wäre, ja, wir gehen von Welle in Lockdown.
Ja, wenn du jetzt aber die Impfpflicht ansprichst, die möglicherweise dann über den Winter hin die Impfquote tatsächlich in die Höhe treiben würde, wie man jetzt eine Impfpflicht praktisch umsetzt, das müssen wir jetzt gar nicht diskutieren, aber ich glaube, es wird da Bevölkerungsgruppen geben, die darin dann den letzten Beweis sehen, dass dieser Staat korrupt ist. Und dann ist die Frage, wie geht man damit um, dass man...
Ja, aber du kannst dich ja nicht von den Leuten immer treiben lassen, denn die Leute sehen das schon seit 2015 oder noch früher schon so. Es gibt auch Reichsbürger, die sagen, dass dieser Staat gar nicht existiert. Du kannst ja nicht aufgrund deren Ansichten Politik machen.
Nee, aber wenn man ein demokratisches Verständnis hat und möglicherweise das Ziel hat, möglichst viele Menschen bei politischen Entscheidungen mitzunehmen, dann muss man das ja vielleicht mitdenken, dass da Leute sich von ausgeschlossen fühlen und dann anfangen, Verschwörungsideologien in die Welt zu setzen.
Nee, da würde ich dagegen halten, dass der Zug abgefahren ist. Der Zug ist abgefahren, wir haben es versucht, möglichst viele Leute mitzunehmen und mit Argumenten zu überzeugen, es hat nicht funktioniert. Das hat in anderen Ländern funktioniert, bei uns nicht, dann kann man natürlich aufarbeiten, warum hat es bei uns nicht funktioniert, aber der Fakt ist nun mal so, wir haben es nicht geschafft, diese Leute mitzunehmen und die Argumente ziehen auch nicht und die Spaltung, die befürchtet wurde, die ist ja längst schon da. Also
genau, es geht eher darum, ob die sich dich dadurch nochmal verfestigt.
Ja, natürlich wird sie, aber da kommst du nicht drum rum. Diejenigen, die sich jetzt, also du hast ja vorhin auch schon angesprochen, dass du die Vermutung hast, dass diejenigen, die sich bisher noch nicht haben impfen lassen, eher in ihrer Meinung verhärtet werden und das sich verkrustet, dass sie sich nicht impfen lassen wollen, aufgrund des Drucks, der auf sie ausgeübt wird. Wie willst du das denn dann auflösen? Wie willst du an diese Leute rankommen?
Genau, jetzt, das ist eine grundsätzliche Problematik, wenn man davon ausgeht, das ist verhärtet, wir kommen da jetzt nicht mehr raus aus dieser Grundproblematik. Aber ich würde sagen, jetzt vielleicht auch wieder zu Meta, man muss versuchen, dass diese Menschen ein Gefühl haben, dass sie eine Entscheidungsgewalt über ihr eigenes Leben haben. Und ich glaube, da ist eine Impfung, rein in Symbolik, immer sowas, die wird mir gerade weggenommen. Ich wird zwangsweise geimpft.
Das heißt, was willst du dann machen stattdessen?
Ganz grundsätzlich würde ich versuchen, das über einen Diskurs versuchen, es irgendwie hinzubekommen.
Wie denn? Das versuchen wir doch schon seit einem halben Jahr.
Naja, die Frage ist ja ganz konkret, das sind ja konkrete Maßnahmen. Da muss man vielleicht dann auch in sozusagen in die Milieus reingehen und diese Gespräche führen. Das ist natürlich ein riesen staatlicher Aufwand, da Menschen hinzuschicken. Und da meine auch zivilgesellschaftlich. Also das Gespräch mit Menschen suchen, die sich einer Impfung verweigern.
Ich glaube, mit Joshua Kimmich wird jeder dritte Tag geredet darüber, dass er sich impfen lassen soll, zum Beispiel.
Über Joshua Kimmich, meinst
du? Nein, mit ihm. Der Vorstand sagt es ihm, der medizinische Stab sagt es ihm, die Öffentlichkeit sagt es ihm jetzt, seit es bekannt ist. Du kannst doch nicht ernsthaft behaupten, dass da zu wenig Diskurs herrscht.
Genau, mir geht es ja auch nicht um Joshua Kimmich.
Nee, aber als Beispiel jetzt. Das ist doch bei vielen anderen Leuten auch so. Die werden doch in ihrem Arbeitskontext mit Sicherheit auch damit konfrontiert.
Genau, aber ich glaube, das ist jetzt nur meine Wahrnehmung, dass man da diskursiv so schon ein Stigma bekommt, wenn man sagt, man möchte sich nicht impfen lassen, dass die Fronten von vornherein verhärtet sind, dass ein sinnvolles Sachgespräch gar nicht mehr möglich ist.
Ja, und das willst du wie auflösen?
Naja, dass man da versucht, auch als Mensch, der davon überzeugt ist, dass eine Impfung der richtige Weg ist, eine gewisse Offenheit und eine Pluralität zulassen und im Glauben daran, dass man eine andere Person auch überzeugen kann und sie nicht sich moralisch über diese Person stellt.
Findest du, dass Patrick Wasserzieher zum Beispiel das bei Joshua Kimmich gemacht hat?
Das Interview habe ich kaum gesehen, das habe ich ausschnittartig gesehen, deswegen kann ich das nicht beurteilen.
Schau es dir mal an, weil der hat es genau so gemacht, genau mit denen umgegangen. Und das Ding ist,
ja, wie gesagt,
alles, was er sagt, ist halt Quark, also was Joshua Kimmich sagt. Und alles, was Patrick Wasserzieher sagt, sind halt vernünftige Sachen und auch nicht irgendwie von oben herab oder moralisierend oder böse unterstellend.
Mir geht's auch konkret nicht um den Fall Kimmich.
Weil nee,
Kimmich,
ich meine, den kann man nur exemplarisch dafür nehmen, wie mit diesen Leuten umgegangen wird und wie er genau das gemacht hat. Es wird ja mit ihnen geredet. Es wird ja genau darauf zugegangen. Du kannst auch nicht sagen, dass wir in der Öffentlichkeit zum Beispiel nicht genug Stimmen zu Wort kommen lassen, die sich dagegen läuft. Also wie viele Nachrichtenbeiträge, Zeitungsbeiträge, Dokumentationen es gibt über die absurdesten, krudesten Äußerungen von sogenannten Corona-Leugnern. Das kann ja nicht, also du kannst ja nicht wirklich ernsthaft sagen, dass die nicht vorkommen in der
Öffentlichkeit. Das habe ich auch keinen.
Nee, genau, okay, aber dann setzt man sich ja auch mit denen vernünftig auseinander und entkräftet das.
Ich glaube tatsächlich, die reine Quantität ist kein Maßstab darüber, ob eine gute und eine sinnvolle Auseinandersetzung stattfindet. Und mir geht es auch nicht darum, ob man jetzt alibimäßig ZDF-Zoom-Beiträge bringt, sondern tatsächlich in einem konkreten Alltag sollte diese Auseinandersetzung stattfinden.
Aber wie denn dann? Wie soll das denn konkret laufen?
Naja, da ist dann auch jedes Individuum sollte daran interessiert sein, möglichst gleichberechtigt mit Menschen zu sprechen, die da eine andere Vorstellung haben und die krude Ängste über eine Impfung haben. Darauf wollte ich ein bisschen hinaus.
Ja, aber ich finde das, also no offense, ne, aber das klingt alles so am Reißbrett geplant und nach irgendwie so Politikerfloskeln, weil ich weiß nicht, wie das konkret
genau,
umgesetzt
dann,
werden soll.
Genau,
wie soll das funktionieren? Ja, wie willst du auf diese Leute zugehen? Denn entweder sind die Leute ja vernünftig und du kannst mit ihnen reden, okay, dann geht das, aber viele Leute sind das halt einfach auch nicht. Ne? Also wir müssen mal anschauen, wie viele Leute AfD wählen, wie viele bei Pegida mitlaufen,
genau,
wie viele Leute halt auf so Querdenken-Demos gehen. Da sind einfach auch viele Leute verloren. Mit denen kannst du nicht normal reden.
Genau, und das ist halt eine grundsätzliche Frage, wie man an so ein politisches System rangeht und wie man geht mit den Leuten ab, um die sich eigentlich von einem sinnvollen politischen Austausch so entfernt haben, dass ein Gespräch nicht mehr möglich ist. Da kann man sagen, die sind raus für mich, die sind raus aus der politischen Arena, ich setze mich nicht mehr mit denen auseinander. Aber das ist jetzt mein politischer Anspruch, wäre es nicht.
Nee, ich sage ja nicht, dass ich mich mit denen nicht auseinandersetze. Ich setze mich ja damit auseinander, aber halt nicht direkt, weil ich muss mich nicht mit Leuten auseinandersetzen, mit denen man nicht vernünftig reden kann.
Genau, und da ist tatsächlich dann die Frage, es findet dann nicht eine Vorverurteilung statt, wenn man sagt, da gibt es einen Menschen, der wählt die AfD, der lässt sich nicht impfen und dadurch ist ein Gespräch schon nicht mehr möglich.
Ja, möglicherweise findet eine Vorverurteilung von meiner Seite aus statt, wenn jemand mit einer Reichskriegsfahne rumläuft und hinten drauf irgendwie ein eisernes Kreuz auf der Lederjacke hat oder so. Okay,
gut, dann das ist es vielleicht ein anderer Fall, aber ja.
Aber die Vorverurteilung nehme ich mir auch raus. Also, weil das sind Leute, die haben für mich das Recht verwirkt, am demokratischen Diskurs dann teilzunehmen, den ich führen möchte. Den können sie ja irgendwie anders selber führen.
Genau, aber nicht jeder trägt eine Reichskriegsflagge am Rücken.
Nee, aber viele. Also ist einfach so.
Gut, da können wir drüber streiten, ob es jetzt viele oder wenig sind, aber wir sind uns ja einig, dass das nicht alle sind.
Nein, nicht alle, das hat auch kein Mensch gesagt. Ja. Aber es sind ja schon viele. Also wenn du die Demonstrationen anguckst, kannst du ja nicht behaupten, dass die Mehrheit davon Leute sind, die vernünftige Sachen irgendwo sagen, mit denen man vernünftig reden kann. Sondern das sind hasserfüllte, unglaublich aggressive Menschen, die krudeste Verschwörungstheorien von sich geben.
Genau, sie tun mir auch leid dafür, dass sie so abgedreht sind, aber trotzdem in einer demokratisch-pluralistischen Gesellschaft sollten wir uns die Frage stellen, wie ist es gekommen, dass Menschen so weit weg sind von der demokratischen Mitte?
Oder ja, aber das ist ja Fehleranalyse, klar, das kann man ja analysieren.
Genau, und dann sollten wir doch viel stärker gucken, uns die Strukturen angucken und nicht so stark in die Verurteilung eines Individuums gehen.
Ne, es geht ja nicht um eine Verurteilung, sondern es geht einfach nur darum, dass du ja gesagt hast, man muss mit diesen Leuten reden und den Diskurs suchen. Und dann frage ich dich einfach nur so, wie das denn ablaufen soll. Wie willst du denn den Diskurs mit solchen Leuten suchen?
Genau, reingehen. Also tatsächlich dann...
Hast du dir mal angeguckt, wie Dunja Hayali zum Beispiel in so eine Querdenken-Demo reingegangen ist?
Genau, ich meine, genau das...
Wie willst du dort einen Diskurs führen?
Naja, zum Beispiel, ganz blöd gesagt, eine demokratische Partei. Es geht mir nicht um eine Pegida- oder Corona-Demo, sondern eine politische Partei kann ja möglicherweise mal sagen, wir gehen mal rein, wir klingeln die Haustüren ab und auch auf die Gefahr hin, dass wir es immer wieder machen. Also versuchen, die Milieus, die sich von Politik abgewendet haben, die irgendwie wieder reinzuholen, das muss doch der Anspruch von einer Demokratie sein. Das ist mein Punkt.
Ja,
mir geht es nicht darum, auf einer Corona-Demo ein sinnvolles Gespräch mit jemandem zu führen, der das Virus leugnet. Darum geht es mir nicht.
Ja, aber wie holst du denn dann solche Leute, die das Virus zum Beispiel leugnen und die sich nicht impfen lassen wollen? Wie überzeugst du die davon, dass sie sich impfen lassen zum Beispiel? Oder generell wieder am demokratischen Diskurs teilnehmen?
Genau, ich glaube, man sollte nicht mit der Flanke kommen und das, ich sage ja auch nicht, dass es der Fehler der Menschen ist, die sich haben impfen lassen, sondern da reichen ja einzelne Wörter und man und jemand, ein Ungeimpfter, interpretiert etwas falsch. Aber es geht ja schon darum, ich glaube, da stecken doch ganz andere Dinge hinter. Also ob es jetzt tatsächlich die Angst davor ist, durch eine Impfung einen Chip zu bekommen, die ist es, glaube ich, nicht, sondern es ist eine grundsätzliche Unzufriedenheit mit den Strukturen, die vorherrschen. Und über die Schiene sollte man doch viel mehr rankommen und nicht so sehr, ich glaube, es bringt im ersten Schritt nichts, in ein Sachgespräch zu gehen, um jemanden dann vor Augen zu führen, warum eine Impfung doch sinnvoll wäre. Und das ist eine größere Aufgabe, natürlich. Und kurzfristig brauchen wir gar nicht darüber diskutieren, wird das nicht helfen. Also kurzfristig werden wir die Menschen nicht zum Impfen bewegen. Das sind verfestigte Strukturen, die wir da, es gilt als Gesellschaft wieder aufzubrechen.
Und wie willst du die genau denn aufbrechen dann?
Naja, gut, dann kommen wir ja sehr weit davon weg. Also ich gehe dann strukturell davon aus, dass wir Milieus haben, die ökonomisch marginalisiert sind. Da würde ich zum einen sagen. Und da kann man natürlich sagen, sind das vielleicht die, die jetzt bei PV da mitlaufen, sind es vielleicht nicht.
Ja, genau, deswegen würde ich nämlich sagen, das sind zwei unterschiedliche Milieus.
Genau, darüber ließe sich diskutieren. Ich glaube, dann muss man vielleicht sagen, sind das dann Milieus, die vielleicht selber gar nicht so stark ökonomisch prekarisiert sind, aber das mitbekommen, dass zum Beispiel ihre Biografie in Frage gestellt wird, weil sie möglicherweise in der Schwerindustrie gearbeitet haben. So, also über die Ebene versuchen, politischen Wandel zu bekommen über eine größere, über eine gleiche Gleichheit, eine stärkere Besteuerung. Also das sind aber auch Dinge, die müssen hier langfristig angeschoben werden und über den Schritt auch ins Gespräch kommen. Also auch als Politik mal Angebote machen, dass sich die Lebensrealität von Menschen substanziell verändert.
Aber das ist ja die Argumentation, dass es eine fehlende Partizipationsmöglichkeit oder beziehungsweise eine fehlende Repräsentation dieser Bevölkerungsgruppen in der Politik gibt.
Ja.
Ja, das würde ich nämlich 100% nicht teilen. Also wirklich kompletter Widerspruch, weil so wie ich es wahrnehme, sind diejenigen, die sich jetzt dagegen wehren und die demonstrieren und die aufbegehren, das sind genau diejenigen, für die Politik gemacht wird. Das sind die Boomer, die in irgendwelchen Vororten sitzen, Eigenheime haben und denen es am besten geht mit in unserer Gesellschaft. Das sind diejenigen, die jetzt aufbegehren, weil die ihr Leben nicht so weiterführen können, wie sie es gewöhnt sind.
Gegen was begehren die jetzt auf?
Gegen die Corona-Maßnahmen gegen die Impfung. Das ist meine Wahrnehmung. Das sind keine marginalisierten Gruppen, das sind keine prekarisierten Gruppen, das ist niemand, der nicht repräsentiert wird. Weil von denen, da stimme ich dir zu, gibt es ja genug in der Gesellschaft. Und natürlich müssen die auch wir versuchen, die besser in den politischen Diskurs mit einzubinden. Aber die begehren aus meiner Sicht gar nicht auf. Sondern es ist ja eher die akademische, nicht die akademische unbedingt, aber die Mittelschicht und vielfach auch akademisch, aber nicht unbedingt nur. Aber auf jeden Fall diejenigen sind das, die ich auf diesen Demos wahrnehme, die ich in den Beiträgen wahrnehme, die ich auch in der Öffentlichkeit wahrnehme, wenn es darum geht, sich kritisch darüber zu äußern.
Okay, das ist natürlich jetzt, das ist ein Feld, welches Milieu oder welche Milieus da sind, das ist natürlich jetzt schwierig abzuhaken. Mein Eindruck ist eher, dass es ein sehr heterogenes Zusammentreffen ist für verschiedene Milieus. Und da sind sicher auch privilegierte Menschen, auch aus akademischen Milieus, aber auch viele ökonomisch deklassierte Menschen. Also ich glaube, das ist jetzt nicht die richtige Grundlage, das hier an der Stelle zu
evaluieren. Ja, aber ich finde es trotzdem interessant, dass wir da komplett andere Wahrnehmungen haben. Also weil wir können es ja nicht überprüfen.
Nee,
in der letzten Frage. Meine Wahrnehmung ist wirklich komplett, also diametral anders.
Okay, es ist schwierig von diametral zu sprechen, wenn ich sage, dass heterogen ist, weil ich ja dein Milieu explizit mit reinrechne. Ich würde sagen, es ist an sich
breiter. Ja, und ich würde sagen, es ist ziemlich homogen.
Okay, ja, gut. Dann würde ich einen Unterschied sehen, aber ich würde nicht sagen, das ist dann ja auch sekundär weil wir grundsätzlich davon ausgehen, wie, ob es notwendig ist, die Debatte mit diesen Menschen zu führen. Und da gehst du ja eher davon aus, dass sie nicht notwendig ist. Und ich würde sagen, sie sei notwendig.
Naja, es ist natürlich, ja, ist auch, aber es ist auch wieder so ein leichtes Rausreden, was auch in der Politik dauernd gemacht wird, zu sagen, ja, wir müssen mit allen Leuten reden. Das ist ganz wichtig, dass wir im Diskurs bleiben. Und so, ja, darauf kann man sich natürlich immer leicht zurückziehen. Ja, klar. Aber was heißt denn das konkret? Was bedeutet das denn? Das trotzdem bedeutet das ja nicht, dahin zu gehen und sich irgendwelche Verschwörungstheorien anzuhören, sich beschimpfen zu lassen, volksverhetzende Aussagen zu akzeptieren, das kann es doch wohl nicht bedeuten, oder? Also was bedeutet das denn? Ja, wir müssen wieder miteinander reden und miteinander ins Gespräch kommen. Was soll denn das? Also was heißt das konkret?
Naja, aber wenn man das nicht tut, dann ist es für mich in der letzten Konsequenz ein Abgesang an eine Gesellschaft, in der es ein demokratisches Miteinander geben soll, auf dass wir auch Menschen und Meinungen ertragen, die nicht in unsere Vorstellung passen.
Nee, gar nicht. Also nein, sorry, weil wir brauchen doch in einer Gesellschaft, in einer demokratischen Gesellschaft, so pluralistisch sie sein mag, brauchen wir auch klare Grenzen, was gesagt werden kann,
genau,
und was
absolut,
nicht.
Genau,
so, und wenn jemand diese Grenze übertritt
aber
und
wenn
dieses Spielfeld verlässt,
dann muss...
Ja, nein, aber wenn er sich sagt, ich möchte mich nicht impfen lassen, weil da stecken die bösen Juden dahinter, die Kinder essen, dann muss das doch eine Gesellschaft
absolut
nicht ertragen.
Nein,
wie soll ich denn mit jemandem so eine vernünftige Sachdiskussion führen? Das geht ja nicht.
Genau, es geht, genau. Also mein Punkt ist ernst, ich glaube, eine Sachdiskussion ist nicht zielführend, weil mit Sachargumenten überzeugst du diese Menschen nicht. Das sind emotionale, gefühlsmäßige Themen, die da adressiert werden müssten. Und wenn jemand sich verfassungsfeindlich, antisemitisch, rassistisch, frauenfeindlich äußert, dann ist es natürlich immer schwierig.
Ja, dann hast du 80% dieser Leute weg.
Gut, das würde ich in der...
Schau doch mal die Demos an, was da für Transparente hochgehalten werden, für Schilder, was die Leute für Aussagen treffen.
Genau, aber dann ist ja... Aber ich möchte jetzt auch nicht sagen, dass... Aber du musst dir die Frage stellen, wer kommt da zu Wort und wer sagt nichts auf Demos? Also du gehst ja auch auf Demos, stellt sich da vor jede Kamera. Also das ist ja auch die Frage, welche Menschen sich dann dazu bereit erklären, ein Interview zu geben und welche nicht. Also
ja,
das
ja,
muss man da immer mitdenken. Aber natürlich sehe ich ja auch, wie die Menschen auf Demonstrationen sprechen. Und wir ergötzen uns ja zum Teil auch als Gesellschaft ein bisschen daran, wie dumm die Menschen dort sind auf diesen Demos. Aber ich kann nicht beurteilen, und also kann ich einfach nicht, ob das die große Masse der Menschen ist, die so spricht und
ja,
so denkt.
Ja, keiner kann das.
Ja.
Darum geht es auch nicht, sondern es geht ja nur darum, eine Wahrnehmung zu haben.
Genau. Also genau. Die Wahrnehmung möchte ich jetzt auch nicht in Abrede stellen. Nur ich glaube, dass es langfristig, kurzfristig muss man sicher über harte Maßnahmen, wenn wir beim Corona-Thema bleiben wollen, diskutieren, wie man die Impfquote erhöht, aber langfristig glaube ich, dass das Ziel sein muss in einer Gesellschaft, wo vorgeblich auch sowas wie persönliche Freiheit eine Rolle spielt. Und wenn die Leute sich darin angegriffen fühlen, kann ich denen das natürlich sagen, nein, aus rein Sachgründen sagen, nein, ihr habt alle Möglichkeiten weiterhin. Aber wenn das Gefühl da ist, kann ich natürlich sagen, ja, ich setze mich nicht mit dieser Person auseinander. Oder ich versuche trotzdem irgendwie diese Person wieder ins politische Spektrum zu ziehen. Und das ist ja eine grundsätzliche Frage, wie wir damit umgehen wollen.
Ja, nochmal nur, es gibt halt keinen konkreten Ansatzpunkt, wie man diese Leute wieder ins politische Spektrum reinholt. Was ist denn der Ansatzpunkt?
Naja,
wie macht man das denn?
Genau, das kann man sagen. Man macht es über eine Bewusstseinsschärfung, dass man sagt, man geht in diese Milieus rein. Oder man verändert konkret Politik, dass das Gefühl da ist, die Politik als Block sorgt wirklich für eine positive Lebensveränderung. Und ich glaube, das ist ein Problem, womit Politik konfrontiert ist, dass das Gefühl da ist, von Politik können wir eh nichts mehr erwarten. Das heißt, Politik ist aus meiner Sicht rein materiell in der Bringschuld, Dinge neu zu justieren, neue Dinge auf den Weg zu bringen. Dann zum Beispiel über, weiß ich nicht ganz konkret, 12 Euro Mindestlohn ist ja zum Beispiel ein Schritt zu sagen, da ändert sich was an der Lebensrealität der Menschen. Und ich glaube, das sind Strukturen, die haben sich über Jahrzehnte so verfestigt, dass man von der Politik nichts mehr erwarten kann, dass das aufzubrechen ja auch wieder Jahrzehnte bedarf.
Okay, aber wie willst du es dann machen? Also halt einfach über Jahrzehnte muss die Politik ihre Versprechen umsetzen oder was?
Naja, das geht ja nicht um Versprechen. Diese Versprechen wurden ja nie gemacht. Also wir haben ja 40 Jahre Neoliberalismus hinter uns, wo ganz klar gesagt wurde, wir ziehen uns der Staat zieht sich aus der Verantwortung für das zwischenmenschliche Leben zurück. So, das ist ja die Prämisse gewesen. Und das, glaube ich, ist ein Grund, warum Menschen das Gefühl haben, Politik tut nichts mehr für sie, sondern nur noch für die da oben.
Okay, und das willst du ändern, aber innerhalb des bestehenden politischen Systems, oder wie willst du das gesellschaftlich ändern?
Naja, wenn man es nicht innerhalb des politischen Systems ändern möchte, das wir haben, dann würde man ja über eine Revolution nachdenken.
Naja, es gibt ja noch andere Schienen als das politische System. Du kannst es ja auch über Gesellschaftsstrukturen verändern oder
genau, ich würde mal sagen,
über einen ökonomischen Kontext.
Oder genau, aber der Politik ist, die Politik ist der Akteur, der diese Strukturen ändern kann, würde ich sagen. Also ich sehe das ökonomische System nicht dabei, für eine größere Gleichheit zu sorgen. Und natürlich ist die Zivilgesellschaft auch gefordert, aber die Politik ist immer noch der Akteur, der für die materielle Grundlage unserer Gesellschaft verantwortlich ist und der da was ändern kann. Deswegen sehe ich die Politik da in der Verantwortung. Und natürlich ist es nichts, was sich von heute auf morgen ändern lässt, aber in der Langfristperspektive schon.
Gut, dann lassen wir es dabei und versuchen, langfristig darauf hinzuwirken, dass sich da was verändert, wa?
Gut, man kann das auch natürlich ironisch wenden, aber die Frage ist, wozu macht man dann grundsätzlich Politik? Also,
wieso wenn
man
nichts ironisch verändert, wenden?
Naja, wenn man sagt, dann belassen wir es dabei, wirkt etwas ironisch, aber es ist auch egal.
Nee, es war ja einfach nur als Abschluss gedacht.
Okay, ja. Den Abschluss, den müssten wir eigentlich machen, wenn wir noch vom Liebling des Monats sprechen wollen.
Darauf wollte ich hinaus.
Wer ist denn der Kandidat bei dir?
Bei mir ist es für diesen Monat noch Christian Lindner. Aufgrund seines Interviews bei den Tagesthemen mit Ingo Zamperoni, in dem er gesagt hat, dass es keine wissenschaftlichen Erkenntnisse dafür gibt, dass Ausgangsbeschränkungen das Infektionsgeschehen eindämmen. Was einfach eine komplette Falschaussage war und danach auch ein bisschen zurückrudern musste, aber was wieder mal gezeigt hat, mit welcher Werf und Chuzpe Christian Lindner Dinge vorträgt, die einfach nicht stimmen.
Ja, und er ist rhetorisch natürlich so beschlagen, dass er die konkrete Frage von Ingo Zamperoni abwehren kann, wenn er gefragt wird, das stimmt doch gar nicht.
Ja, und er hatte dieses unglaubliche Selbstbewusstsein, mit dem er alles verkaufen kann.
Genau, das ist das qualifiziert ihn auf jeden Fall, allein die Fähigkeit, die er an den Tag legt.
Naja.
Genau, ich würde Philipp Amthor vorschlagen.
Auch schön.
Philipp Amthor ist, glaube ich, 50 oder 40 km/h zu schnell gefahren in der 70er-Zone. Ich glaube, er ist 120 gefahren.
Ich glaube, 120, ja.
Und hat jetzt seinen Führerschein verloren. Und sein Anwalt hat zunächst versucht, das so aussehen zu lassen, dass Philipp Amthor gar nicht selber gefahren wäre. Das möchte jetzt Philipp Amthor gar nicht in die Schuhe schieben, aber es passt so ein bisschen in das Bild, was wir die letzten 12, 14, 16 Monate von Philipp Amthor bekommen haben. Dass er es mit dem Rechtsstaat dann doch selber nicht so ganz genau nimmt.
Naja, es ist ja sein gutes Recht, dagegen juristisch vorzugehen.
Genau.
Viel interessanter finde ich eigentlich die Begründung des Gerichts, das gesagt hat, zählt es nicht für überzeugend, dass er nicht wirklich am Steuer saß, weil es gibt ja auch ein Foto. Und das ist eher das, wo wir uns als Gesellschaft ja wiedererkennen, dass wir sagen, Philipp Amthor versucht uns irgendwas weiß zu machen und wir sagen, das ist nicht so überzeugend. Wir wissen eigentlich, dass es nicht so ist.
Genau, es ist blöde, dass ich glaube, einfach so sein optisches doch recht markant ist und er wahrscheinlich auf so einem Foto von der Blitzermaschine gut erkannt wird. Aber, naja, wir hören uns dann in 2 Wochen wieder.
Alles klar. Dann bis dahin.
Tschüss.